Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Gutes Neues und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Infosendung im neuen Jahr, heute an diesem 4. Januar 2021. Und das beschäftigt uns heute. Seit dem 1. Januar gelten neue Verkehrsregeln für Autos, aber auch für Velos. Eine Übersicht. Dann rote Karte für die Schweiz in Sachen Biodiversität. Bis Ende 2020 hätten die Ziele der bundesrätlichen Biodiversitätsstrategie erreicht werden sollen. Umgesetzt wurde nur knapp ein Fünftel davon.
Wir brauchen mehr Flächen. Es braucht, um diese Flächen erhalten zu können, genügend Mittel. Und da muss der Bund jetzt wirklich vorwärts machen.
Und seit 7 Jahren ist Marihuana in Uruguay legalisiert.
Das uruguayische Modell ist kein freier Markt. Der Preis wird vom Staat festgelegt. Werbung ist nicht erlaubt, auch keine Konkurrenz zwischen verschiedenen Marken und Produkten.
Wir ziehen Bilanz und fragen, was andere Staaten vom kleinen südamerikanischen Land lernen könnten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Ab heute können Berner Unternehmen beim Kanton Covid-Soforthilfe beantragen. Insgesamt stehen rund 200 Millionen Franken zur Verfügung für Berner Unternehmen, die stark unter den Folgen der Covid-Pandemie leiden. Voraussetzung ist, dass der Umsatz 2020 um mehr als 40% zurückgegangen ist, wie die kantonale Wirtschaftsdirektion schreibt. Diese Hilfsmaßnahmen richten sich an Unternehmen mit über 100.000 Franken Jahresumsatz. Einreichefrist ist Ende März. Im Kanton Bern ist am Wochenende der erste Fall der neuen Covid-Variante aus Großbritannien aufgetaucht. Es handelt sich um einen 9-jährigen Schüler und seine Mutter. Sie leben in London und kamen für die Weihnachtsferien in die Schweiz. Die ganze Familie ist derzeit in Quarantäne. Wird WikiLeaks-Gründer Julian Assange in die USA ausgeliefert? In diesen Minuten entscheidet das ein Gericht in London. In den USA drohen Assange bis zu 175 Jahren Haft wegen der Veröffentlichung von Geheimdokumenten. 2010 veröffentlichte die Enthüllungsplattform WikiLeaks geheime Akten mit Bezug auf die Kriege in Afghanistan und im Irak. Der damalige Vizepräsident und künftige US-Präsident Joe Biden bezeichnete Assange damals als Hightech-Terroristen. Die Kritik an einer möglichen Auslieferung von Assange ist breit und laut. Neben zahlreichen europäischen PolitikerInnen kritisieren auch viele Presseorganisationen wie Reporter ohne Grenzen ROG die Auslieferung. Der Fall Assange stehe beispielhaft für die Verfolgung unliebsamer JournalistInnen, so ROG, und sei sowohl in menschenrechtlicher als auch in rechtsstaatlicher Sicht höchst problematisch. Brexit ist done. Seit dem 1. Januar ist Großbritannien definitiv nicht mehr Teil der EU. Das Königreich ist aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgetreten. Quasi in letzter Minute konnten die VertragspartnerInnen noch einen harten Bruch vermeiden. Die EU und Großbritannien einigten sich auf ein Handels- und Partnerschaftsabkommen. In Bosnien sind hunderte Geflüchtete schutzlos der Kälte ausgesetzt. Vor über einer Woche brannte das Flüchtlingslager Lipa ab. Es liegt an der kroatischen Grenze, sprich an der EU-Außengrenze. Seither übernachten die rund 900 Geflüchteten unter freiem Himmel. Am Samstag hat die bosnische Armee zumindest einige Zelte und Heizmaterial gebracht. EU-PolitikerInnen gehen mit Bosnien scharf ins Gericht und die Regierungen von Österreich und Italien haben 1,5 Millionen Euro an Soforthilfe zugesagt. Gleichzeitig sind die EU-Staaten für das Elend mitverantwortlich, indem sie illegale Pushbacks aus Kroatien tolerieren und sich weigern, an der EU-Außengrenze Auffanglager zu errichten. Warum? Weil sie eine Sogwirkung befürchten. Damit zum Wetter. Der heutige Montag zeigt sich trüb, aber trocken bei eisigen minus 2 Grad. Morgen Dienstag und am Mittwoch bleibt es mehrheitlich bewölkt, aber voraussichtlich trocken. Eventuell gibt es etwas Schnee am Mittwoch, es bleibt kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das sinnlose Warten hat ein Ende. Endlich können Velos ganz legal auch bei Rot rechts abbiegen. Das ist eine von einigen neuen Verkehrsregeln, die seit dem 1. Januar 2021 in Kraft sind. Wilmar Ahl hat sie zusammengetragen für uns.
Die neuen Verkehrsregeln sollen den Verkehr flüssiger machen und die Sicherheit erhöhen. Das zumindest verspricht sich das Bundesamt für Straßen Astra. Kommen wir zuerst zu den neuen Regeln für Zweiräder. Wie schon erwähnt, dürfen Velos und Mofas neu auch bei Rot rechts abbiegen. Vorausgesetzt, ja, das ist wichtig, vorausgesetzt, es hat an der Ampel eine Tafel mit einem gelben Velo und einem Pfeil. Hat es keine solche Tafel, bleibt alles beim Alten. Weiter dürfen Kinder bis 12 Jahren neu auf dem Trottoir fahren, wenn es keine Radstreifen hat und nur Kinder bis 12. Und zum Schluss können die Städte in Tempo-30-Zonen neu durchgezogene Radstreifen einzeichnen. Dort haben die Velos dann in jedem Fall Vortritt, auch wenn jemand von rechts kommt. Nicht nur für Velos, auch für Autofahrende gibt es seit dem 1. Januar neue Regeln. Rechtsüberholen auf der Autobahn bleibt verboten. Aber wenn der Verkehr stockt, darf man neu langsam rechts vorbeifahren, auch wenn es auf der rechten Spur noch keine Kolonne hat. Weiter ist das Reißverschlussprinzip neu Pflicht. Es gilt also, sobald eine Spur zu Ende geht, regelmäßig in die andere Spur einzufädeln. Und zum Schluss muss auf der Autobahn neu in der Mitte immer eine Rettungsgasse freigehalten werden, sobald der Verkehr zu stocken beginnt, auch wenn kein Rettungswagen in Sicht ist. Wer sich an irgendeine dieser neuen Regeln nicht hält, riskiert eine Ordnungsbuße. Und zu guter Letzt hat das Astra auch Änderungen beschlossen für jugendliche Lernfahrende. Neu können bereits 17-Jährige den Lernfahrausweis beantragen. Gleichzeitig müssen aber alle unter 20-Jährigen mindestens ein Jahr lang den Lernfahrausweis haben, bevor sie die Prüfung machen dürfen. Das wären die wichtigsten neuen Verkehrsregeln. Es gibt noch ein, zwei mehr. Alle neuen Regeln inklusive Erklärungsvideos gibt's im Netz unter astra.admin.ch.
Rabe Info.
Wir haben es gehört, auf den Schweizer Straßen hat sich das eine oder andere geändert. Eines aber ist definitiv immer noch verboten: Drogen nehmen und rumfahren, wie es Bernadette Hengst und der Werteguts Selig hier besingen.
Wir haben kein Problem, von dem wir erzählen wollen. Wir haben eigentlich gar keins. Und wir haben auch gar nichts Besonderes zu tun. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren.
Tageszeitung und auch den Anbieter nicht wechseln und unsere Klamotten stinken nur von außen. Tut uns leid, wir sind breit. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. 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 Ich und du, wir sind zu. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren.
Rabe Info. Mehrere Insektenarten sind in der Schweiz bereits ausgestorben. Im vergangenen Jahr sind verschiedene Brutvogelarten dazugekommen. Im Schatten der Corona-Krise bahnt sich in der Schweiz eine andere dramatische Krise an, eine Biodiversitätskrise. 2012 hat der Bundesrat eine Biodiversitätsstrategie erlassen, in welcher klare Ziele formuliert wurden. Theoretisch hätte der Bund bis Ende 2020 Bilanz ziehen sollen, wie es um die biologische Vielfalt in unserem Land steht. Bislang hat sich die Landesregierung dazu aber noch nicht geäußert. Bilanz gezogen haben stattdessen nun Schweizer Umweltschutzorganisationen. Ihr Fazit ist verheerend. Die meisten Ziele aus der Biodiversitätsstrategie seien klar verfehlt worden. Salim Staubli berichtet.
Um die Biodiversität in der Schweiz steht es schlechter denn je zuvor. Gesamthaft gesehen ist die Schweiz nur bei einem einzigen ihrer Ziele auf Kurs, und zwar bei der biologischen Vielfalt des Waldes. Bei allen anderen nationalen Zielen lassen sich derzeit so gut wie keine Fortschritte verzeichnen. Für Werner Müller, Biodiversitätsexperte von BirdLife Schweiz, ist dies absolut unverständlich. Schließlich würde die Biodiversitätskrise in Studien sogar von der breiten Bevölkerung als die größte Gefahr für Mensch und Umwelt eingestuft.
Ich weiß nicht, worauf die Verwaltung noch wartet, wenn sie solche guten Ergebnisse hat. Also der Biodiversitätsverlust kommt noch vor den Pflanzenschutzmitteln und dem Klimawandel. Sie sind alle relativ nahe beieinander, aber im Klimawandel, da macht man sehr viel. Und bei der Biodiversität sagt man, ja, die Leute wollen das nicht und deshalb können wir nichts machen. Das ist natürlich ganz schlimm, weil es führt dazu, dass wirklich für die Biodiversität, wo wir auch eine große Krise haben, viel zu wenig getan wird.
Ende 2020 hätte die Schweiz nicht nur die nationalen, sondern auch die globalen Biodiversitätsziele, die sogenannten Aichi-Ziele, erreichen müssen. Doch auch hier ist die Schweiz nur bei einem Fünftel der vereinbarten Ziele auf Kurs. Stattdessen nehmen die natürlichen Räume in der Schweiz flächenmäßig kontinuierlich ab. Hauptursachen für diese anhaltende Entwicklung sind die intensive Landwirtschaft, die Ausdehnung der Siedlungsflächen sowie die Trockenlegung von Gewässern und Mooren. Für Werner Müller ist klar, für die langfristige Sicherung der Schweizer Biodiversität reicht die heutige Fläche von Schutzgebieten bei Weitem nicht aus.
Wir brauchen mehr Flächen für die Biodiversität. die Schweiz ist ja am Schluss der ganzen Rangliste von Europa, auch von den OECD-Ländern bezüglich Schutzgebieten und hat gleichzeitig am meisten gefährdete Arten. Wir brauchen mehr Flächen. Es braucht, um diese Flächen erhalten zu können, genügend Mittel und es braucht dann auch die entsprechenden Instrumente. Und da muss der Bund jetzt wirklich vorwärts machen. Zusammen mit den Kantonen muss er den Biodiversitätsschutz wirklich jetzt rasch verbessern.
Theoretisch gesehen sind die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz für die Förderung der Biodiversität längstens vorhanden. Schließlich ist der Kampf gegen das Aussterben der Arten sogar in der Bundesverfassung verankert. Doch in den Naturschutzfachstellen des Bundes und der Kantone mangelt es seit jeher an personellen und finanziellen Ressourcen, um diesem Verfassungsauftrag gerecht werden zu können. So erstaunt es wenig, dass derzeit nicht einmal die bestehenden Schutzgebiete ausreichend unterhalten werden können.
Wir haben bestehende Schutzgebiete, die Naturjuwelen der Schweiz, das sind die Biotope von nationaler Bedeutung, das sind 2,2% der Landesfläche, also nicht viel. Die sind zum Teil geschützt, aber vielfach noch nicht richtig unterhalten. Also sogar die geschützten Flächen haben nicht den Schutz oder den Unterhalt, den sie brauchen. Und das ist natürlich absolut unverständlich. Man hat Flächen und unterhält die nicht richtig und sie verlieren an Wert.
Der umfassende Schutz und Unterhalt dieser Schutzbiotope sollte theoretisch seit Jahren umgesetzt sein, betonen die Schweizer Umweltschutzorganisationen. Schließlich gehe es nicht nur darum, die bestehenden Biotope zu erhalten, sondern auch darum, weitere zusätzliche Schutzgebiete zu schaffen.
Es hat in der Schweiz immer noch schützenswerte Flächen, die noch nicht geschützt sind. Auch da ist es nötig, eben diese Flächen zu sichern mit den Bewirtschaftern zusammen. Es ist aber effektiv so, dass die Schweiz schauen muss, wie wir das bei der Revitalisierung an den Gewässern machen, ob man nicht auch für andere Lebensraumtypen neue Flächen wiederherstellen muss. Die UNO hat das nächste Jahrzehnt als den United Nations Decade of Ecosystem Restoration deklariert. Und wenn ein Land diese Wiederherstellung von Ökosystemen braucht, dann ist es die Schweiz.
Für Werner Müller ist klar, wenn der Bund beim Erreichen seiner Biodiversitätsziele wieder auf Kurs kommen will, dann muss er den Kantonen nun schleunigst mehr Ressourcen zur Verfügung stellen.
Also eigentlich hat der Bund bezüglich dem Schutz von Lebensräumen und Tierarten eine absolute Kompetenz. Der Bund legt zum Beispiel die geschützten Flächen von nationaler Bedeutung fest, aber der Unterhalt, der geschieht nachher durch die Kantone. Und das heißt aber erstens, dass der Bund genügend Flächen ausscheiden muss und zweitens, dass er den Kantonen genügend Mittel zur Verfügung stellen muss, um diese Arbeit dann auch zu machen. Und das heißt eben zum Teil dann nicht nur Geldmittel, auch, aber es heißt auch, dass die Kantone genügend Leute haben können, um diese Geldmittel dann auch wirklich einzusetzen und sich für diese Schutzgebiete einzusetzen und die richtig zu unterhalten. Also es braucht wirklich einen Schub im Naturschutz für die Biodiversität der Schweiz, dass wir da endlich das machen, was nötig ist.
Allem Anschein nach hat zumindest der Nationalrat das Problem mittlerweile erkannt. Mitte Dezember hat er eine Motion der Umweltkommission angenommen, die strenge Maßnahmen gegen das drastische Insektensterben in der Schweiz verlangt. Aus Sicht von Umweltschutzorganisationen zumindest ein kleiner Lichtblick inmitten einer bedrohlichen Krise.
Weitere Infos sowie einen Link zur ausführlichen Bilanz über die Biodiversitätsziele in der Schweiz gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Im Dezember 2013 sorgte Uruguay weltweit für Aufsehen. Das südamerikanische Land war der erste Staat auf der Welt, der Cannabis vollständig legalisierte, vom Anbau bis zum Verkauf. Die neue Drogenpolitik verschob den Fokus von Repression auf Menschenrechte und Gesundheit und erteilte dem gewaltgeprägten Krieg gegen Drogen eine Absage. Heute kann man in Uruguay Marihuana in der Apotheke kaufen. Das sei grundsätzlich ein Erfolg, sagt der Chef der nationalen Drogenbehörde. Doch Der illegale Markt sei zwar geschwächt, bestehe aber immer noch. Karl Ludolf Hübner von Radio Onda zieht eine Bilanz.
Alljährlich im Dezember lockt die Expo Cannabis in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, Tausende von BesucherInnen an. Die meisten sind unter 30. Viele kommen auch aus den Nachbarländern, wo der Stoff nach wie vor strikt verboten ist. Einige MessebesucherInnen tragen grüne Topfpflanzen mit lanzettförmigen Blättern wie Trophäen vor sich her. Sie kommen aus dem Workshop Einführung in den Cannabisanbau. Dort hat der Kursleiter gezeigt, wie man mit einer Spezialschere vorsichtig die Blüten aus der Pflanze herausschneidet. Im Dezember 2013 hatte Uruguay weltweit Aufsehen erregt. Das kleine Land war der erste Staat auf der Welt, der Cannabis vollständig legalisiert und reguliert hatte, vom Anbau bis zum Vertrieb und Verkauf. Die neue Drogenpolitik verschob den Fokus von Repression und Gefängnis auf Menschenrechte und Gesundheit. Und sie erteilte dem gewaltgeprägten Krieg gegen Drogen eine Absage.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
Anfang der 70er Jahre erklärte der damalige US-Präsident Richard Nixon Drogen zum öffentlichen Feind Nummer 1. Das bedeutete fortan Krieg gegen Drogen. Schlachtfeld ist bis heute vor allem Lateinamerika. Dieser Krieg hat seitdem aber Milliarden verschlungen, unzählige Menschenleben gekostet und Politik und PolitikerInnen korrumpiert. Doch das lukrative illegale Geschäft mit Drogen boomt weiter. Die Drogenkartelle sind mächtiger denn je. Die Gewinnspannen suchen ihresgleichen, die Schäden ebenso. José Pepe Mujica, von 2010 bis 2015 Präsident Uruguays, zieht eine Bilanz.
Im Jahr 1985 gab es schätzungsweise 1500 Konsumenten von Marihuana. Heute sind es 150.000 Konsumenten in meinem Land. Wir haben viele Leute hinter Gitter gebracht, viel Geld in die Repression gesteckt. Schlimmer als die Drogensucht ist der Drogenhandel.
Marihuana macht den Löwenanteil des Drogenkonsums in Uruguay aus. Der vorwiegend aus Paraguay geschmuggelte Stoff ist nicht selten mit Neopren, Teer, Hundefutter, Exkrementen, Agrogiften oder Ammoniak gestreckt. Eine Gefahr für die Gesundheit der Kiffer. Demonstrationen für eine Legalisierung von Marihuana wurden im Laufe der Jahre in der Hauptstadt Montevideo immer größer. Vor allem seit 2005 die Linke die Regierung stellt. Mujica will deshalb nicht länger zusehen, wie sich der illegale Markt und Drogenhandel weiter ausbreiten. Während seiner Regierung wird die Legalisierung in Angriff genommen. Im Dezember 2013 ist es soweit. Der uruguayische Kongress stimmt dem Cannabis-Gesetz zu. Milton Romani erklärt, wie das Gesetz den Zugang zum Stoff regelt. Romani ist bis 2016 Chef der nationalen Drogenbehörde in Uruguay.
Es gibt drei Zugänge. Den Anbau von bis zu 6 Pflanzen für den persönlichen Gebrauch, pro Haushalt, nicht pro Person. Dann der Zugang über einen Club von 15 bis zu 45 Personen, die in einer Kooperative organisiert sind. Der dritte Zugang, der uns mehr Zeit gekostet hat, besteht aus einem Netz von Apotheken. Die Zugänge schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn du selbst anbaust, kannst du nicht Mitglied in einem Club werden oder Cannabis in einer Apotheke kaufen.
Weit über 40.000 KonsumentInnen haben sich in Uruguay inzwischen offiziell registrieren lassen. Der Stoff kommt aus dem eigenen Garten oder aus Pflanzungen von über 100 Cannabis-Clubs. Die meisten decken ihren Bedarf jedoch in Apotheken. 10 Gramm pro Woche stehen jedem zu.
Die Leute, die Cannabis konsumieren, sind offiziell registriert. Sie können ihre Ration rauchen, ohne dass es ihre Gesundheit schädigt.
Cannabis für Apotheken wird unter staatlicher Aufsicht von privaten Firmen produziert. Der Joint aus der Apotheke ist garantiert nicht gepanscht. und verhilft so dem Recht auf Gesundheit zur Geltung. Dennoch blieb Kritik an dem Gesetz nicht aus. Es hieß, der Drogenkonsum würde angeheizt. Milton Romani wiegelt ab.
Es ist ein Verständnis von Konsum, das nichts mit laissez-faire zu tun hat, auch nicht mit, nun können wir die Sau rauslassen. Auf keinen Fall.
Das sei anders als in einigen US-Bundesstaaten, wo Cannabis ebenfalls legalisiert, aber nicht reguliert wurde und weiter gemixt und gepanscht werden könne. Dort sei es ein Geschäft zwischen Privaten. Die einen produzieren und vermarkten, andere wiederum kaufen Cannabis. Bei der Kontrolle dieser Kette ist der Staat nicht sonderlich präsent. Ein freier, unregulierter Markt sei für Uruguay keine Option gewesen, unterstreicht Romani. Im Vordergrund stünden Schadensbegrenzung und vor allem die Gesundheit der KonsumentInnen und nicht das große Geld.
Das uruguayische Modell ist kein freier Markt. Der Preis wird vom Staat festgelegt. Werbung ist nicht erlaubt, auch keine Konkurrenz zwischen verschiedenen Marken und Produkten.
Diego Oliveira ist Nachfolger von Milton Romani. Er zieht eine erste Bilanz der neuen Drogenpolitik. Gesundheitspolitisch sei sie ein Erfolg. Doch dann räumt er ein:
Der Markt für illegales Marihuana ist geschwächt, aber er besteht immer noch. Das lässt sich nicht leugnen, denn bei Razzien werden immer wieder Drogen beschlagnahmt, vor allem Marihuana, das aus dem Ausland geschmuggelt wird, vor allem aus Paraguay. Von dort kommen 90% des Stoffs, der insgesamt in Südamerika konsumiert wird.
Das Gesetz gilt für alle Konsumenten ab 18 Jahren. Das heißt, die Jüngeren sind weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen. Dort sind auch noch andere Drogen im Angebot. Mujica beklagt:
Hier in Uruguay passiert Folgendes. Wenn es kein Marihuana gibt, bietet der Drogenhändler Pasta Base an. Dann haben wir es allerdings mit so etwas wie einer Vergiftung zu tun.
Pasta Base ist in anderen Ländern auch unter dem Namen Crack bekannt. Es ist ein Abfallprodukt der Kokainherstellung. Manchmal wird auch Benzin, Koffein und Phenacetin zugemischt. Pasta Base ist billiger und schneller wirksam als andere Drogen. Der Rausch ist kürzer und verursacht eine starke und schnelle Abhängigkeit. Boca, übersetzt Mund oder Schlund, wird der Verkaufsplatz der Dealer genannt. Das kann ein Hauseingang, ein verwildertes Grundstück oder auch eine armselige Hütte sein. Auch der 22-jährige Nicolas hat sich dort früher seine Pasta Base geholt. Er ist inzwischen von seiner Sucht geheilt. Das ist kein Leben mehr, es zerstört dich. Es gibt ja einen Moment des Highseins, aber letzten Endes ist es fürchterlich. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Du schmeißt alles hin, verkaufst alles, endest als kleiner Gauner. Es ist egal, ob deine Wohnung schmutzig ist oder sauber. Es ist dir egal. Ein weiteres Manko der bisherigen Drogenpolitik? Apotheken, die Marihuana anbieten, gibt es in den armen Vierteln nicht. Gepanschtes Cannabis und Pasta Base sind dann oft die einzige Alternative. Gesang einer Hip-Hop-Gruppe aus dem armen Viertel Borro in Montevideo. Ein Labyrinth von unbefestigten Wegen, staubig im Sommer, nicht selten voller Schlamm im Winter, führt in und durch das Viertel. Abwässer fließen entlang der Wege. Der illegale Markt ist umkämpft. In den ärmeren Vierteln Montevideos kommt es immer häufiger zu Schusswechseln zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Eigentlich sollten mit dem Cannabis-Gesetz auch Kriminalität und Gewalt eingedämmt werden. Doch diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Immer mehr kleine Dealer landen hinter Gittern. Vor allem arbeitslose, oft alleinerziehende Frauen, die in der Droge einen rettenden Strohhalm sehen.
Der Kleinhandel liegt vor allem in Händen von Frauen. Sie trifft es am meisten, wenn es zu Strafen und Gefängnis kommt. Und nicht nur sie leiden dann, sondern die Familie, die sie ernähren.
Um Gewalt und Drogenbanden wirkungsvoller zu bekämpfen, bedarf es wohl einer umfassenderen Drogenpolitik. Die sollte sich nicht nur auf eine sogenannte sanfte Droge wie Marihuana beschränken.
Wir schlagen vor, alles Punkt für Punkt zu überprüfen. Denn man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Nicht alle Substanzen sind gleich, auch nicht die Menschen, die sie konsumieren.
So Florencia Lemos von der Nichtregierungsorganisation Pro Derechos. Sie hat schon früher angedeutet, was ihr Kollege Martin Colliasso offen sagt.
Eigentlich müssten alle Drogenmärkte reguliert werden, beispielsweise auch der illegale Kokainhandel. Dann würde auch der Konsum von Pasta Base weniger problematisch sein.
Das hieße weniger Strafen und wohl mehr Gesundheit. Doch dafür wäre eine gemeinsame, grenzüberschreitende Drogenpolitik in Südamerika erforderlich. Dort überwiegen allerdings konservative und reaktionäre Regierungen. Sie schwimmen im politischen Fahrwasser der USA und machen beim Krieg gegen Drogen mit. Und Washington wird diesen Vorwand für Interventionen nicht so ohne weiteres aus der Hand geben. Seit März diesen Jahres regiert auch in Montevideo eine rechtskonservative Regierung. Sie hat versprochen, das Cannabisgesetz nicht zu kippen, will aber auf keinen Fall Legalisierung und Regulierung auf andere Drogen ausweiten, sondern setzt auf Repression.
Ein Bericht von Karl Ludolf Hübener haben wir gehört von Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 4. Januar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli und Wilmar All. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Dann geht's unter anderem um den Vogel des Jahres und um einen anderen illustren Vogel, der morgen 100-jährig geworden wäre, um Friedrich Dürrenmatt. Am Mikrofon verabschiedet sich Prof. Eutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorgen, bleibt gesund, bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.